Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich dieses Mal wieder einen ganz bekannten Mitpodcaster, der dieses Mal aber die Rolle des Gastes übernimmt. Hallo Jörg, wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin Jörg, ein paar kennen mich schon als Co-Host von einigen Folgen, in denen es vor allem um Literatur ging. Ich bin Hybridautor, schreibe also sowohl im Verlag als auch als Self-Publisher und bin heute hier Gast, weil ich als Self-Publisher ein neues Buch veröffentlicht habe.
Ganz genau. Und da können wir ja fast ein wenig nostalgisch miteinander werden, denn wir haben uns ja über die Literatur kennengelernt und über deine Literaturwelt Nuaret, in der deine ganzen Romane spielen oder zumindest 90% aller Romane. Und deswegen fangen wir vielleicht damit an. Was ist denn dieses Nuaret?
Ja, als ich angefangen habe mit meiner ersten Romanreihe, Das Schicksal der Paladine, war eine Trilogie, da geht es um einen 16-jährigen Jungen aus Berlin, der irgendwie rausfindet, dass sein Vater als Paladin in einer Parallelwelt unterwegs ist und er dann durch ein Portal nach Nuaret gelangt, um seinen Vater zu suchen, weil ja der halt vermisst wird, genau wie alle anderen Paladine. Und da entdeckt dann der Leser quasi mit Tristan, so heißt der Junge, diese Welt. Und da habe ich mir damals überlegt, ich wollte innovativ sein, also keine Elfen, keine Zwerge, keine Orks, sondern halt mein eigenes Ding machen, hatte dann so ein paar grandiose Ideen, über die ich heute fluche. Zum Beispiel habe ich keine Pferde, sondern Reitechsen, die natürlich wechselwarm sind, was dann in kälteren Gebieten immer zu Problemen führt, weil die da eigentlich nicht einsatzfähig sind. Da denke ich immer heute noch, was habe ich mir bloß dabei gedacht, da Reitechsen einzubauen? Da müssten die armen Leute sich immer mit Ochsen behelfen. Genau, aber jedenfalls wollte ich da halt meine eigenen Völker implementieren sozusagen. Und habe über die Romane, die es so nach und nach gab, das ist jetzt der 9., der jetzt rausgekommen ist, immer mal wieder was Neues hinzugefügt. Aber wer die Romane, die kann man in beliebiger Reihenfolge lesen, mehrere von den Romanen gelesen hat, erkennt immer wieder Sachen wieder, die er schon kennt. Und so ist es halt so ein bisschen so ein Nachhausekommen. Und die Welt wirkt dadurch halt auch größer und komplexer, als wenn man jetzt jedes Mal so ein potemkinsches Dorf aufbaut, in dem nur die Kulissen für den aktuellen Roman wirklich ausgearbeitet sind und alles andere wird halt mal so angerissen, aber nie wirklich ausgearbeitet.
Und da hast du ein fantastisches und unbewusstes Stichwort genannt, denn nach Hause kommen oder zumindest irgendwo ankommen ist auch schon der Inhalt unseres ersten Schnipselchens, in dem du ein bisschen von der Geschichte vorliest. Und ich glaube, wir lassen das vielleicht mal unkommentiert stehen, damit die HörerInnen jetzt ein bisschen gespannt sind. Und hinterher erklärst du uns, worum es eigentlich geht.
Hauptmann Sigur erblickte den Turm das erste Mal am Nachmittag des vierten Tages, als sie gerade ein dichtes Waldgebiet durchquerten, wo ihnen die Bäume lange Zeit die Sicht genommen hatten. Er ritt voraus und als er die Bäume hinter sich ließ, breitete sich vor ihm eine von moosigen Felsen, verkrüppelten Bäumen und kargen Büschen geprägte Ebene aus. Sie bot kaum mehr Farben als der Himmel, der von einem stählernen Grau war. Aus dieser Ödnis reckte sich der Turm wie eine steinerne Nadel in den Himmel, nur noch ein paar Meilen entfernt. Auf die Distanz wirkte er schmal, beinahe fragil. Sigur hätte ihn mit einem Finger verdecken können. Weit und breit war kein anderes Zeichen menschlicher Zivilisation auszumachen. Das ist er also, dachte er, der Ort, an dem ich die nächsten 6 Monate verbringen werde. Sigur fröstelte, weniger ob des Gedankens als der kalten Brise wegen, die ihm über die Ebene entgegenwehte. Vereinzelte Schneeflocken tanzten im Wind und kündigten den nahenden Winter an, der in dieser Gegend lang und kalt ausfallen würde. Hinter sich hörte er die anderen herankommen. »Wieso steht hier mitten in der Landschaft so ein Turm?« fragte Jolak. »Und warum sollen wir ihn besetzen?« ergänzte Asani und vollführte eine ausholende Geste, die die ganze Ebene einschloss. »Sieht mir nicht gerade nach strategisch wichtigem Gelände aus.« »Der Turm liegt über einem breiten Tal«, erklärte Sigur. »Man kann es von hier aus nicht sehen, aber hinter dem Turm geht es fast 100 Schritte nach unten. Die Straße ist auf viele Meilen die einzige Möglichkeit, das Tal in dieser Richtung zu verlassen.« Deshalb wurde der Turm durchaus unter strategischen Gesichtspunkten dort errichtet. So richtig verlockend sieht er aber nicht aus, brummte Feldwebel ulbig. Für mich jedenfalls allemal verlockender als eine Nacht auf der Ebene, versetzte Sigur. Also, sehen wir zu, dass wir es vor Einbruch der Dunkelheit noch bis zum Turm schaffen. Dann schlafen wir heute Nacht in weichen Betten. Sigur freute sich auf ein wärmendes Feuer, das in einem Kamin prasselte, und vor allem auf ein richtiges Essen. Denn wie sich in den letzten Tagen herausgestellt hatte, war bei der Zusammenstellung der Truppe nicht darauf geachtet worden, ob auch einer von ihnen vernünftig kochen konnte. Sigur hoffte, dass sich heute noch jemand aus der vorherigen Besatzung um das Essen kümmern würde. Mit Sicherheit freuten die sich doch auf die Ablösung und würden ihnen einen entsprechenden Empfang bereiten. »Ich sehe gar keinen Rauch«, merkte Nalana an, nachdem sie dem Turm noch ein wenig näher gekommen waren. Das wunderte Sigur auch. Sicher musste man ein so altes Gemäuer durchgehend beheizen, um mehrere Zimmer halbwegs warm zu halten. Daher hätte der Qualm eines Kaminfeuers über dem Turm zu sehen sein müssen. »Vielleicht ist der Wind dort oben bloß zu stark, dass der Qualm direkt verweht wird«, überlegte er laut. Doch je näher sie kamen, desto größer wurden Sigurs Zweifel. Als sie bis auf wenig mehr als 100 Schritte heran waren, konnten sie den Turm und die umliegenden Gebäude genauer erkennen. Der Turm war auf einem großen Fels erbaut und offensichtlich in mehreren Bauabschnitten entstanden. Der breite, rechteckige Sockel war aus dem Fels geschlagen worden, die ersten beiden Stockwerke grob gemauert, erinnerten eher an eine Burgmauer, auch weil es hier nur schmale Schießscharten gab. »Der obere Teil sieht ja aus wie neu«, meinte Jolach überrascht und deutete hinauf. »Ja, im Turm gab es wohl mal ein Feuer«, erklärte Sigur. »Unsere Vorgänger waren die erste Besatzung seit langem und hatten den Auftrag, ihn wieder instand zu setzen.« Das oberste Stockwerk war offen und das hölzerne Dach wirkte wie frisch gedeckt. Offenbar hatte die Truppe wirklich gute Arbeit geleistet. Neben dem Turm machte Sigur mindestens noch zwei weitere Gebäude aus. Das größere war vermutlich ein Stall, das kleinere vielleicht ein Lagerschuppen für Feuerholz. »Sag mal, steht etwa das Tor des Turms offen?«, fragte Asani, die mit zusammengekniffenen Augen vorausblickte. Sie hatte recht, was Sigur beunruhigte. Bei diesen Temperaturen ließ man doch keine Tür offen stehen. Und nach wie vor gab es kein Anzeichen für ein Feuer, obwohl an einer Seite des Turms ein Schornstein angemauert war. Aus dessen Schlot drang aber kein Qualm. »Hier stimmt was nicht«, dachte Sigur, hob die Hand und ließ alle anhalten. Diverse Szenarien schossen ihm durch den Kopf. War der Turm überfallen worden? Hatte eine Seuche die Besatzung dahingerafft? War sie schlicht desertiert? Oder waren er und seine Truppe gerade dabei, in eine Falle zu tappen? »Was hat das zu bedeuten, Hauptmann?«, fragte Jolak. Er klang eher verwirrt als besorgt. »Ich habe keine Ahnung«, erwiderte Sigur. »Aber wir sollten vorsichtig sein. Holt Fackeln und die Armbrüste. Ulbich, du hältst hier bei der Kutsche die Stellung. Wir anderen nähern uns dem Turm, aber behaltet die Aussichtsplattform und die Schießscharten im Auge. Ruft, sobald ihr eine Bewegung seht.« Die anderen nickten. Asani wirkte grimmig, Nalana und Jolak eher nervös. Sie entzündeten zwei Fackeln, Asani nahm die eine, Jolak die andere. Sigur spannte eine Armbrust, die zweite reichte er Ulbich. Auf Sigurs Wink hin rückten sie in einer Reihe auf den Turm vor.
»So, jetzt sind wir aber mal gespannt. Worum geht's denn überhaupt? Und natürlich die Frage, welchen Namen trägt denn dieses Buch?«
»Genau, das Buch heißt Dämonenturm, woraus man schon ableiten kann, dass in dem Turm nichts Gutes auf diese Truppe da wartet. Ja, wir haben 5 Soldaten kennengelernt unter der Führung von Hauptmann Sigur. Die sind eigentlich auf ein, sagen wir mal, etwas langweiliges Kommando geschickt worden, ein Zollturm irgendwo im Nirgendwo. Asani hat es ja schon angerissen. Was soll das hier überhaupt? Warum kommen wir überhaupt hin? Ja, der muss halt besetzt werden, weil das Gebiet wurde erst vor wenigen Jahren erobert und man ist sich nicht so ganz sicher, ob die Bevölkerung auch wirklich dem neuen Herrscher schon loyal gegenüber ist. Deswegen will man da so ein bisschen Präsenz zeigen, aber im Grunde passiert da nicht viel. Also werden da halt Leute hin abgeschoben, die, sagen wir mal, ein bisschen Probleme gemacht haben. Das wird auch in der Einleitung, das war jetzt nicht das erste Kapitel, was wir gehört haben, werden die Figuren auch genauer vorgestellt und auch, was die so für Probleme haben. Ja, und als sie da ankommen, ihr habt es gerade gehört, ist nicht alles so, wie man dachte, weil da sollte eigentlich eine Besatzung sein, die sie quasi in Empfang nimmt und man macht eine Übergabe und dann geht die eine Besatzung nach Hause und die andere richtet sich da für die nächsten 6 Monate ein. Aber es ist niemand da. Ja, und das ist halt der Plot der Geschichte, dass sie halt herausfinden, was ist aus der vorherigen Besatzung geworden, was hat es mit den Gerüchten um den Dämonenturm auf sich, den, die sie da im Nachbardorf, schnappen sie das auf. Und das Ganze entwickelt sich da quasi zu so einer Mischung aus High Fantasy und Haunted House. Und ja, dass es auch mal gruseliger wird dann im weiteren Verlauf, das hört ihr jetzt in der zweiten Stelle, die ich für euch eingesprochen habe.
Nalana erwachte mitten in der Nacht. Es war dunkel, aber sie hörte den Wind leise und klagend durch den Turm heulen. Ein auf- und abschwellender Ton, fast so, als würde das Gebäude atmen. Sie fröstelte unter der Decke, rollte sich zusammen und versuchte wieder einzuschlafen. Aber ihre Blase zwickte, und so sehr sie auch versuchte, es zu ignorieren, wurde das Bedürfnis, sich zu erleichtern, doch immer stärker, bis sie es schließlich nicht mehr aushielt. Sie schlug die Decke zurück und schwang die Beine von der Liege. Als ihre Füße den Boden berührten, zuckte sie zusammen. Der Boden war eiskalt. Sie tastete im Dunkeln nach ihren Stiefeln und schlüpfte hinein. Dann stand sie auf und stolperte in Richtung Tür. Das Licht einer Laterne, die an der Ecke zum Treppenhaus stand, tauchte den Flur in ein schummriges Schattenspiel. Obwohl der Kamin die ganze Nacht über brannte, war auch hier die Luft eiskalt. Die Arme um den Leib geschlungen, ging Nalana zur Treppe und stieg gähnend die Stufen hinab. Als sie beinahe das Erdgeschoss erreicht hatte, hörte sie plötzlich ein Geräusch, das sie innehalten ließ. Es klang wie ein leises Kratzen und schien von unten zu kommen. Nalana zögerte, aber nachdem sie einen Moment in der Stille abgewartet hatte und ihr Bedürfnis immer drängender wurde, tat sie das Geräusch als Produkt ihrer angespannten Nerven ab und ging weiter. Auch im Erdgeschoss stand eine Laterne im Flur und gab gerade genug Licht, damit Nalana ihren Weg zum Abtritt fand. Sie wollte sich bloß so schnell wie möglich erleichtern und dann wieder zurück ins Bett. Keine Ahnung, wie lange ihr noch bis zum Wachwechsel blieb. Gerade streckte sie die Hand nach dem Türgriff des Abtritts aus, als sie wieder das Kratzen hörte, lauter diesmal, und es kam aus Richtung der Kellertreppe. Nalana schluckte und merkte, wie ihr Herz zu pochen begann. Das war kein Geräusch, das von einer Maus oder einer Ratte stammte, dazu war es viel zu regelmäßig. Mit eisiger Faust umschloss die Furcht ihre Eingeweide, was den Druck auf ihre Blase noch verstärkte. Nalana riss die Tür zum Abtritt auf, trat hinein, schloss sie schnell wieder hinter sich und schob den kleinen Riegel vor. Die Tür reichte nicht ganz bis zum Boden, so dass man von draußen sehen konnte, ob jemand auf dem Abort saß, und jetzt auch ein wenig Licht von der Laterne hereindrang. Mit zitternden Händen hob Nalana den Holzdeckel vom Abort, schob sich die Uniformhose über die Hüften und setzte sich auf das Loch. Eiskalte Luft stieg von unten empor und gleichzeitig war da wieder das Kratzen. Diesmal etwas schneller und näher. Dann schabte etwas über das Holz der Tür. Nalana verkrampfte sich. »Wer ist da?« brach es aus ihr heraus. Keine Antwort, nur Stille. Nicht zuletzt wegen ihrer Angst löste sich ihre Blase, aber Nalana überkam trotzdem kein Gefühl der Erleichterung. Ihr Herz klopfte immer schneller. Dieser verdammte Turm machte ihr Angst, und das war ja auch kein Wunder nach allem, was schon passiert war. Sie horchte auf das Geräusch, aber draußen war es nun wieder still. Nalana traute dieser Ruhe nicht. Am liebsten hätte sie laut um Hilfe gerufen, biss sich aber auf die Lippen. Wenn ich das mache, ist das bisschen Respekt, das ich mir beim Kampf mit den Räubern erworben habe, gleich wieder dahin, ermahnte sie sich. Sie wischte sich ab, zog die Hosen hoch und legte den Deckel zurück auf das Loch. Ihre Hand schwebte schon über dem Riegel, dann zögerte sie. Kurz entschlossen ließ Nalana sich auf die Knie nieder und linste unter der Tür hindurch in den Flur. Natürlich waren da keine Füße einer Person oder einer Kreatur. Sie sah bloß die Laterne. Und doch war sie sich sicher, dass dieses Kratzen nicht bloß Einbildung gewesen war. Eisig fuhr der Wind unter der Tür hindurch und ließ sie frösteln. Höchste Zeit, zurück ins Bett zu kommen. All ihren Mut zusammennehmend drückte sie die Klinke nach unten, schob die Tür auf und spähte nochmal in den Flur. Niemand zu sehen. Dennoch lief ihr beim Gedanken an die Kellertreppe ein Schauder über den Rücken. Nur schnell nach oben und weg von hier, dachte sie, trat in den Flur und machte die Tür hinter sich zu. Wieder dieses Kratzen, diesmal begleitet von einem unterdrückten Stöhnen. Es kam von der Decke, über ihr. Nalana hob den Kopf und erstarrt.
Sehr schön. Nun kenne ich ja, ich weiß nicht, alle oder fast alle Romane aus deiner Feder, zumindest seit wir uns kennenlernen, also von den Noiret-Romanen. Ich glaube, bis auf die Paladine kenne ich tatsächlich alle. Und du hast in der ganzen Zeit immer wieder mal das Genre gewechselt, auch wenn du der Fantasy an sich treu geblieben bist, weil es ja in der Fantasy-Welt Noiret spielt. Fällt dir das schwer oder wie gehst du da an diese Sache heran, damit das Subgenre innerhalb des großen Genres und der Gesamtwelt funktioniert?
Ja, ich würde dir da ein bisschen widersprechen. Also der Grundton ist immer Grimdark gewesen. Also das ist halt so eine graue Welt. Es gibt nicht so klares Gut und Böse. Die Figuren sind auch nicht klar auf einer Seite verortet. Es gibt dann oft auch Wendungen, dass Figuren, die man für gut gehalten hat, dann nachher dann doch ihren eigenen Plot verfolgen. Das Setting ist halt immer unterschiedlich. Bei Dämonengrab und jetzt bei Dämonenturm war halt meine Idee, klassische Horrorelemente mal mit Fantasy zu mixen. Also bei Dämonengrab ist es so, dieses 10 Leute gehen in einen Dungeon und nicht alle kommen wieder raus. Und diesmal war es halt Haunted House. Und bei Schicksal der Paladine war es halt so klassische Portal-Fantasy. Und bei Königsfeuer geht's mehr so, das war so ein bisschen, wir machen mal eine Folge Game of Thrones als Einzelroman. Immer was einen gerade so anspricht. Also Königsfeuer habe ich zum Beispiel geschrieben, als ich gerade Game of Thrones geguckt habe. Da war man natürlich auch so in diesem Intrigen und König und Rebellen und so weiter, war man halt da auch so drin. Und jetzt hatte ich halt gerade Conjuring zum Beispiel mal wieder geguckt und gedacht, ja, sowas könnte man doch vielleicht auch mal als Horror-Fantasy-Story umsetzen. Und das ist halt immer so stimmungsabhängig, von daher nein, fällt mir nicht schwer, weil man halt immer quasi mit so vorbelastet quasi an die Idee rangeht, weil man halt gerade was Ähnliches gelesen oder gespielt oder geguckt hat und sagt, ja, sowas könnte ich doch mal auch in meine Welt irgendwie reinbringen.
Du hast ja bei Dämonenturm einen sehr begrenzten Schauplatz. Wie gesagt, du hast den Turm und vielleicht noch das Dörfchen, was da um die Ecke ist und eine sehr kleine Truppe, die irgendwann um ihr Überleben kämpft. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Also, du musstest nicht mit vielen Schauplätzen, auch nicht mit vielen Figuren hantieren. Wie lange hat es denn gedauert, diesen Roman zu entwickeln und irgendwann das fertige Buch zu haben? Weil du hast ja schon doch einen ordentlichen Output, so ganz generell.
Ja, verglichen mit anderen Self-Publishern bin ich noch eher langsam. Das hat jetzt, seit dem letzten Roman sind, die letzten Veröffentlichungen sind jetzt 9 Monate vergangen, da sind andere schneller. Bei dem Roman war es ganz spannend. Also die Idee, Haunted House und Fantasy zu mixen, hatte ich schon vor Ewigkeiten. Aber war mir nie so ganz im Klaren, ja, woraus besteht dieses Haunting und wer soll denn da in den Turm geschickt werden? Und zuletzt hatte ich ja Drachenheim geschrieben. Das spielt ja auch in einer Stadt. Und da sollten quasi, damit der Leser die Stadt vorgestellt bekommt, sollte halt so eine Truppe von Soldaten in Drachenheim ankommen. Und das sind genau diese 5, die wir jetzt in Dämonenturm kennenlernen, weil die 5 Kapitel, die ich brauche, um diese Truppe quasi vorzustellen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen und der Leser auch so ein bisschen eine Verbindung aufbaut, die erwies sich als etwas zu lang weil ich ja eigentlich die Stadt vorstellen will und nicht erstmal 5 Kapitel lang nur die Leute. Und eigentlich brauchte ich auch keine 5, sondern am Ende nur eine. Und deswegen sind diese 5 Soldaten aus Drachenheim rausgeschmissen worden. Und ich hatte aber jetzt diese 5 Kapitel, fand ich eigentlich ganz schön, die Truppe so zusammengebracht hatte. Und dachte, was mache ich jetzt damit? Ja, da hatte ich doch mal diese Idee mit dem Haunted House. Vielleicht könnte ich die ja da hinschicken.
Dann weiß ich ja, weil wir uns öfters mal unterhalten, weil du natürlich mein Podcast-Co-Host bist, dass du, wie glaube ich sehr viele Self-PublisherInnen, über Amazon verkaufst. Und bei Amazon habe ich was Interessantes gesehen, was ich noch gar nicht wusste. Und zwar, dass offensichtlich die Dämonentitel bei dir eine eigene Reihe sind, nämlich Dungeons und Dämonen. Und da frage ich natürlich, ist das nur ein Werbegag für diese beiden oder kommen jetzt noch ein paar andere Sachen? Dämonenhaus, Dämonenwald, Dämonenkeller.
Ja, Dämonentempel, Dämonenstadt. Es gibt viele Möglichkeiten. Serien sind insofern bei Amazon interessant, weil man als Leser auf dem Kindle angezeigt kriegt, Serien, die du begonnen hast, fortsetzen. Und dann bekommt man Bücher aus der Serie, die man noch nicht gelesen hat, angezeigt. Das heißt, alle Leser von Dämonengrab kriegen jetzt automatisch auf ihrem Kindle angezeigt, hier, da ist ein neues Buch in der Serie erschienen, willst du das nicht lesen? Das ist der Hauptgrund. Wenn es erfolgreich ist, könnte ich mir durchaus noch ein drittes vorstellen. Es gibt ja noch andere Subgenres im Horror, die man noch einbauen könnte. Ein Slasher zum Beispiel. Wobei, naja, bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert oder ob das was für mich ist. Aber da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten. Aber da schauen wir jetzt erstmal, wie der zweite läuft.
Sehr cool. Und sehr cool ist das richtige Stichwort, vielleicht ganz zum Abschluss. Ich hatte das große Privileg, dass ich die Geschichte vorher schon lesen konnte. Und eigentlich hast du das große Privileg gehabt, dass ich sie gelesen habe. Denn wir alle wissen, wie wenig Zeit ich habe, um Romane zu lesen. Aber für einen guten Jörg Benne setze ich mich dann doch hin. Und ja, du hast gute Arbeit geleistet. Meine Rezension ist bereits online, wie immer in den Shownotes verlinkt. Und ist definitiv eines deiner besseren Bücher, muss ich echt zugeben.
Das freut mich. Und hast du auch das Gefühl, es ist was für Rollenspieler?
Tatsächlich mindestens bis zur ersten Hälfte, bis sich die Gruppe so ein bisschen auftrennt, genre-typisch, habe ich mir wirklich gedacht, das könnte ein OSR-Modul sein. Und ich wollte dich bitten, und jetzt bitte ich dich ganz offiziell, weil du es angesprochen hast, mach doch daraus bitte so als Begleitmöglichkeit ein kleines Rollenspielabenteuer oder einen kleinen Rollenspielschauplatz, weil das passt wunderbar in so eine OSR-Kampagne rein.
Können wir gerne zusammen machen. Mir fehlt da ein bisschen der Background, aber da lässt sich drüber reden, klar.
Na, das kriegen wir bestimmt hin. Sehr schön. Da ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr schon, dass das Buch draußen ist. Denn natürlich, so ein bisschen Werbung muss sein. Die Folge kommt genau raus an dem Tag, an dem auch das Buch rauskommt. Aber vielleicht möchtest du noch mal ganz zum Schluss ganz kurz sagen, was ist es, wo ist das, wie heißt das, wer ist das? Naja, den ganzen Werbesermon halt, der immer kommt so.
Ja, ihr Lieben, ihr habt also zwei Stellen aus Dämonenturm gehört. Das ist ab sofort exklusiv bei Amazon als E-Book, auch für Kindle Unlimited, für die Abonnenten, aber auch für normale Käufer. Sowie als Print, auch nur bei Amazon, weil es da on demand gedruckt wird, erhältlich. Für einen schmalen Preis, finde ich, knapp 300 Seiten, Standalone, auch wenn es diese Serie mit Dämonengrab gibt, aber die beiden Romane sind völlig unabhängig voneinander lesbar. Und wenn ihr Lust habt auf Fantasy mit ein bisschen Grusel und ein bisschen Mystery und viel Spannung, dann seid ihr genau da richtig. Viel Spaß beim Lesen wünsche ich.
Sehr schön, dann sage ich schon mal auf Wiedersehen, wünsche dir natürlich viel Erfolg und wir werden uns ja bald wieder hören. Wir wollen noch nicht spoilern, aber ich sage euch, wir haben zwei echte Star-GästInnen zu Gast, die sogar noch berühmter sind als du und ich. Und das will schon was heißen.